Wem kann man glauben, wenn viele mit Autorität reden und jeder behauptet, im Namen Gottes zu sprechen? In den Tagen Jeremias standen sich tröstliche, aber falsche Versprechen und eine harte, aber echte Botschaft Gottes gegenüber. Gerade in dieser Spannungszone wird sichtbar, wie ernst Gott Sünde nimmt, wie souverän er über die Geschichte regiert und wie treu er seinem Volk selbst mitten im Gericht eine Zukunft und Hoffnung zusagt. Die Auseinandersetzung zwischen Jeremias echter Prophetie und den vielen verführerischen Stimmen berührt auch die Frage, wie wir heute Gottes Reden erkennen, ihm vertrauen und in schwierigen Zeiten mit ihm leben. Gottes souveräne Hand im Gericht über Israel. In den frühen Jahren Zedekias tritt Jeremia mit einem Bild auf, das sich einprägt, er legt sich Stricke und ein Joch um den Hals. Nicht, weil er die äußere Last eines Tieres nachahmen will, sondern weil Gott durch dieses Zeichenreden seine verborgene Regierung sichtbar macht. Während die politischen Nachrichten Israels von Bündnissen, Aufständen und diplomatischen Manövern reden, stellt Jeremia eine andere Überschrift über die Ereignisse: Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Der babylonische König ist damit nicht Zufallsprodukt eines Machtvakuums, sondern Werkzeug in der Hand dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn dann gesagt wird, und nun, ich habe all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben, wird die Geschichte auf eine tiefere Bühne gehoben. Gott nennt den heidnischen Herrscher, meinen Knecht, ein Titel, der nicht Nebukadnezars Frömmigkeit adelt, sondern Gottes Freiheit betont, sich jedes Gefäßes zu bedienen, um sein Volk zu züchtigen und seine Ratschlüsse voranzubringen. Jeremia prophezeite, dass Jehova Israel und alle Nationen rings um sie her in die Hand Nebukadnezars gegeben hatte. Alle sollten unter seinem Joch stehen und ihm, seinem Sohn und dem Sohn seines Sohnes dienen, bis die Zeit der Vergeltung über sein eigenes Land kommt. So bekommt das Joch, das Jeremia trägt, eine doppelte Bedeutung. Es ist zum einen ein Gericht über die hartnäckige Sünde Israels, über die langen Jahre, in denen Gott geredet, gewarnt, gerufen hat und das Volk doch an seinen Götzen, Sicherheiten und Allianzen festhielt. Zum anderen ist es ein Schutz, wer sich unter dieses von Gott verordnete Joch beugt, wird leben, auch wenn er äußerlich in Gefangenschaft geführt wird. Darum ruft der Prophet, die Nation aber, die ihren Hals in das Joch des Königs von Babel steckt und ihm dient, die werde ich in ihrem Land lassen, spricht der Herr, und sie wird es bebauen und darin wohnen. Widerstand gegen Nebukadnezar ist in dieser Situation kein heroischer Freiheitskampf, sondern Aufstand gegen die Hand Gottes. Die Alternative zum Jug Babylons heißt nicht Freiheit, sondern Schwert, Hunger und Pest. Diese Sichtweise Gottes auf Geschichte nimmt der menschlichen Schuld nichts weg, aber sie entlarvt unsere Versuchung, in Krisen nur das sichtbare Spiel der Kräfte zu sehen. Als Nebukadnezar Jerusalems Mauern belagert, schreibt Daniel, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dass der König von Babel kommt, ist eine Nachricht, dass der Herr gibt, ist die Auslegung. Hinter der Bewegung der Heere steht der ausgestreckte Arm Gottes. Er handelt nicht willkürlich, sondern in einer heiligen, ernsten Liebe, die sein Volk nicht sich selbst überlässt. Seine Zucht ist Antwort auf anhaltende Verweigerung, aber sie ist zugleich bewusst begrenzt, geordnet und auf Wiederherstellung hin ausgerichtet. Vom Jug Babylons führt eine Linie zum Kreuz. Israel wird unter das Gericht Gottes gestellt, weil es den Bund gebrochen hat, Christus stellt sich freiwillig unter das Gericht Gottes, ohne eigene Schuld, um die tiefste Form des Exils zu tragen, die Gottverlassenheit. Was Israel nur passiv erduldet, nimmt er aktiv auf sich. Wo über Israel das Wort des Gerichts gesprochen wird, erklingt über ihm, er hat an uns gehandelt nach unseren Sünden, über Christus aber, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das Joch, unter das Jeremia ruft, ist schwer, aber gerecht. Das Joch Christi ist leicht, weil er selbst die Last getragen hat. Darum kann er sagen, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Und nun, ich habe all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Wenn Gottes Regierung in der Geschichte nicht abstrakte Lehre ist, sondern die Struktur der Realität, dann bekommt auch unser persönliches Erleben von Begrenzung, Verlust oder fremder Herrschaft ein anderes Gesicht. Nicht jede Schwierigkeit ist Gericht, aber keine Lage entgleitet seiner souveränen Hand. Die Einladung aus Jeremias Botschaft besteht darin, innere Rebellion gegen das, was Gott zugelassen hat, zu durchdenken und zu entdecken, wo gerade das schwere Joch zum Ort der Bewahrung wird. Wer sich in Christus unter Gottes Hand beugt, findet nicht Resignation, sondern einen tiefen Trost. Das Joch, das uns beugt, gehört zu dem Weg, auf dem Gott uns seinem Sohn ähnlicher macht und uns durch seine Zucht zur Freiheit seiner Kinder führt. Echte und falsche Prophetie unterscheiden. Mitten in den politischen Erschütterungen steht eine andere, nicht weniger gefährliche Bewegung, der Kampf um die Deutung der Situation. Jeremia ist nicht der Einzige, der im Namen des Herrn redet. Propheten, Wahrsager, Träumer und Zauberer treten auf und geben ihre Stimmen in die verunsicherte Öffentlichkeit. Ihr Grundton ist verführerisch tröstlich, das Jug Babylons werde sich bald lösen, die in den Tempel verschleppten Geräte würden nun bald aus Babel zurückgebracht werden, die Stadt werde nicht fallen. In einer Zeit, in der jede Nachricht von außen Angst auslöst, klingen diese Botschaften wie ein erlösendes Aufatmen. Doch der Herr sagt nüchtern, denn sie weissagen euch Lüge. Dass ihre Worte im Namen Gottes vorgetragen werden, macht sie nicht wahr, gerade die religiöse Verpackung vertieft die Täuschung. Die Wahrsager, Zeichendeuter und Zauberer trieben Zauberei und nahmen Kontakt mit Dämonen auf. Sie waren dämonische Menschen, nicht im Sinn dämonischer Besessenheit, sondern darin, dass sie regelmäßig mit Dämonen Umgang hatten. Anstatt sich an Gott zu wenden, wandten sie sich ständig an eine böse, dämonische Quelle. So sah ihr Leben aus. Auffällig ist, wie Gottes Analyse der falschen Stimmen nicht bei moralischen Allgemeinplätzen stehen bleibt. Er deckt ihre Quelle auf, ihr aber, hört nicht auf eure Propheten, auf eure Wahrsager, auf eure Träume, auf eure Zauberer und auf eure Beschwörer. Hinter diesem Geflecht religiöser und magischer Akteure stehen nicht einfach irrtümliche Menschen, sondern eine andere geistliche Sphäre. Wie beschrieben worden ist, trieben Wahrsager und Zauberer bewusst Zauberei und nahmen Kontakt mit Dämonen auf, sie waren nicht nur irregeleitet, sondern an eine böse Quelle angeschlossen. Während Jeremia vor Gott steht, stehen sie vor Mächten der Finsternis. Der Inhalt ihrer Botschaft ist entsprechend, sie sprechen dem Gericht Gottes die Realität ab, versprechen eine schnelle, billige Rettung und machen das Volk blind für die ernste Gnade, die in der Zucht liegt. Ihr Trost ist billig, aber zerstörerisch. Im Gegenüber dazu steht Jeremia fast einsam da. Seine Worte sind scharf, unbequem, oft scheinbar negativ. Er ruft König, Priester und Volk dazu auf, den Hals in das Jug Babylons zu stecken und dem fremden Herrscher zu dienen. Er widerspricht offen den religiösen Parolen seiner Zeitgenossen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen. Denn sie weissagen euch Lüge. Menschlich betrachtet untergräbt er Moral und Kampfkraft, geistlich gesehen rettet er Leben, weil seine Botschaft mit dem übereinstimmt, was Gott zuvor angekündigt hat, und weil die Geschichte sie bestätigen wird. Gott selbst schafft Klarheit, indem er die falschen Propheten richtet und Jeremias Worte durch die Ereignisse bekräftigt. Wahre Prophetie erweist sich daran, dass sie im Einklang mit Gottes längerem Reden steht und den Hörer in eine gehorsame Beziehung zu ihm führt. Die Spannung zwischen echten und falschen Stimmen ist keine Randnotiz der alttestamentlichen Geschichte, sondern ein Muster, das sich durch die Zeiten zieht. Auch im neutestamentlichen Zeugnis wird vor Lehrern gewarnt, die angenehme Dinge weissagen und den Ernst von Sünde, Gericht und Umkehr relativieren. Der Maßstab bleibt dabei nicht das subjektive Empfinden, sondern das in der Schrift bezeugte Reden Gottes. Echte geistliche Botschaft trägt den Stempel der Heiligkeit Gottes, sie verherrlicht den dreieinen Gott, sie führt in die Nachfolge Christi hinein, sie ruft zur Umkehr und lässt den Menschen kleiner und Gott größer werden. Sie ist nicht immer das, was man hören möchte, aber sie ist das, was zum Leben führt. Ihr aber, hört nicht auf eure Propheten, auf eure Wahrsager, auf eure Träume, auf eure Zauberer und auf eure Beschwörer, die zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen. Denn sie weissagen euch Lüge, um euch aus eurem Land wegzubringen, dass ich euch vertreibe und ihr umkommt. Das Auseinanderhalten von echten und falschen Stimmen beginnt nicht bei der Analyse anderer, sondern bei der eigenen inneren Resonanz. Wo nur nach Worten gesucht wird, die bestehende Wünsche bestätigen, werden falsche Tröster leichtes Spiel haben. Wo das Herz bereit wird, einen Gott zu hören, der sowohl tröstet als auch widerspricht, der sowohl vergibt als auch zurechtbringt, bekommt die Schrift wieder Gewicht. In diesem Hören entsteht eine stille Freiheit, man muss sich nicht von jeder religiösen Welle tragen lassen, weil man den kennt, dessen Wort feststeht. Diese Freiheit macht zugleich wachsam und zuversichtlich, wachsam gegenüber Stimmen, die Gottes Heiligkeit ausblenden, und zuversichtlich, weil Gott sein Volk auch heute nicht ohne klares Reden lässt. Hoffnung im Exil und Gottes guter Plan für sein Volk. In der zweiten Hälfte des Jeremias-Buches verlagert sich der Schauplatz, viele aus Juda sind bereits weggeführt, die Katastrophe ist nicht mehr drohende Möglichkeit, sondern schmerzhafte Gegenwart. Gerade dorthin, nach Babel, sendet Jeremia einen Brief. Was er schreibt, ist überraschend nüchtern und zugleich tief tröstlich. Die Weggeführten sollen nicht auf Koffer gepackt leben, sondern sich auf einen langen Aufenthalt einstellen, Häuser bauen, Gärten anlegen, heiraten, Kinder bekommen, für den Frieden der Stadt beten, in der sie leben. Die Zucht Gottes bedeutet nicht, dass das Leben zum Stillstand kommt, gerade im Exil sollen sie sich auf das einfache, treue Leben einlassen. Dahinter steht eine klare Perspektive Gottes, die Gefangenschaft ist zeitlich begrenzt, sie dient der Klärung, nicht der Auslöschung. Darum kann Jeremia im Namen Gottes ankündigen, dass nach einer bestimmten Zeit die Rückkehr ins Land erfolgen wird. In seinem Brief machte Jeremia den Weggeführten deutlich, dass sie nicht damit rechnen sollten, bald zurückzukehren, sondern sich darauf einstellen mussten, lange in Babylon zu bleiben. Deshalb forderte er sie auf, Häuser zu bauen, in denen sie wohnen konnten, Gärten zur Nahrungsgewinnung anzulegen, Ehen einzugehen, damit sie sich vermehren, und für den Frieden der Stadt zu beten, in der sie wohnen, damit auch sie Frieden haben. Diese Perspektive kulminiert in den bekannten Worten, denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Dass diese Zusage mitten in eine Situation hineingesprochen wird, in der Tempel und Stadt in Trümmern liegen oder dem Untergang geweiht sind, macht ihren Charakter aus. Gottes Gedanken des Friedens schließen die Wege seiner Zucht nicht aus, sie umfassen sie. Er verliert sein Volk nicht im Gericht, sondern er gewinnt es darin neu. Wenn er 70 Jahre als Rahmen setzt, ist das für die Lebenden eine lange Zeit, eine ganze Generation wächst ferne vom Land der Verheißung auf. Und doch, die Geschichte Israels geht weiter, die Linie der Verheißung aus 1. Mose setzt sich fort, die Zusage eines kommenden Königs aus dem Haus Davids bleibt stehen. Gottes Pläne sind größer als die Spannweite eines einzelnen Lebens und zugleich so persönlich, dass er jeden Einzelnen im Exil sieht. Für Menschen, die im Glauben heute Elemente eines Exils kennen, sei es durch persönliche Brüche, geistliche Dürre oder die schmerzlich erfahrene Zerstreuung der Christenheit, liegt hierin eine tiefe Ermutigung. Gott definiert sein Volk nicht über seine augenblickliche Stärke oder äußere Gestalt, sondern über die Beziehung zu seinem Bund und seinem Sohn. Im Neuen Testament tritt an die Stelle des alten Bundesvolkes der Leib Christi, der eine Organismus des lebendigen Dreieinen Gottes. Zerstreuung, Spaltungen, Niedergang im sichtbaren Christentum ändern daran nichts, Christus hat nur einen Leib, und wer von Gott geboren ist, hat Anteil an diesem Leib. Auch wenn die äußeren Strukturen brüchig sind, bleibt die unsichtbare Wirklichkeit bestehen, in der Christus das Haupt ist und alle Glieder durch sein Leben verbunden sind. Gerade im Exil lernt dieser Leib, was es heißt, als Pilgergemeinschaft zu leben. Nicht die ideale Form der Gemeinde, sondern Christus selbst wird zum Mittelpunkt. Inmitten einer fremden Umgebung, in der zahlreiche Mächte, Ideen und Lüste um Aufmerksamkeit werben, wird die unscheinbare Treue kostbar, das gemeinsame Hören auf die Schrift, das schlichte Gebet, die gegenseitige Ermutigung. So wie die Weggeführten in Babylon die Aufgabe hatten, den Frieden der Stadt zu suchen, in der sie lebten, so ist die neutestamentliche Gemeinde berufen, mitten in einer ihr oft gleichgültigen oder feindlichen Welt zum Segen zu werden. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil der auferstandene Herr in ihr wohnt und sie zum Ort seines Lebens und seiner Gegenwart macht. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Sie sollen nach Babel gebracht werden und sollen dort bleiben bis zu dem Tag, da ich nach ihnen sehe, spricht der Herr, und ich sie heraufhole und sie an diesen Ort zurückbringe. Die Botschaft von Hoffnung im Exil lädt dazu ein, die eigene Lage nicht nur nach dem Maß des Sichtbaren zu bewerten. Auch dort, wo geistlich vieles wie verschleppt, zerstört oder zerstreut wirkt, bleibt Gott der, der Zukunft und Hoffnung in Händen hält. In diesem Vertrauen kann das alltägliche Leben, Arbeit, Beziehungen, Gemeindeleben, auch in schwierigen Umständen angenommen werden, ohne den Blick auf Gottes Verheißungen zu verlieren. So werden Zeiten der Zucht nicht zu dunklen Löchern in der Biografie, sondern zu Kapiteln, in denen Gottes Treue auf eine andere, tiefere Weise erfahrbar wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.